BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch zu dieser Refresh-Folge wieder mit dabei sind. Wir blicken nochmals auf das Thema Deindustrialisierung. Wir erinnern uns, noch vor wenigen Jahren wurde Deindustrialisierung als Mythos abgetan. Mittlerweile wird der Prozess der Deindustrialisierung in Deutschland weitgehend von allen Ökonomen anerkannt. Aber es gibt immer noch welche, die betonen, ach, das sei doch alles gar nicht so schlimm, ach, das ist doch nur eine Konjunkturkrise, ach, in Wirklichkeit ginge es der Wirtschaft gar nicht so schlecht. Die Leute, die von Deindustrialisierung sprechen würden, die hätten nur eine politische Agenda. Wir blicken heute mal auf solche Stimmen und wir rufen ein Gespräch in Erinnerung mit einem Experten vom IFO-Institut, der sehr schön gezeigt hat, worauf man achten muss, wenn man der Frage nachgehen möchte, findet eine Deindustrialisierung statt oder nicht. Ich denke, leider Gottes, immer noch hochrelevant, immer noch hochaktuell. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend, so wie ich es spannend finde. Fangen wir also an. Die große Frage, die Deutschland bewegt und bewegen sollte, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit unserem Wohlstand? Täglich gibt es neue Meldungen über umfangreiche Entlassungen. Von VW bis BMW, aber auch in anderen Branchen. Wir diskutieren immer wieder, wie geht es unserer ökonomischen Substanz? Und ein Wort ist mittlerweile fest im Sprachgebrauch angekommen. Das Wort von der Deindustrialisierung. Vom Verlust unserer industriellen Basis, von dem mit verbundenen Wohlstand und damit natürlich auch allgemeinen Wohlstandsverlust im Lande strahlt doch die Industrie mit gut bezahlten Arbeitsplätzen weit in die gesamte Wirtschaft aus. Ist nun die Industrialisierung Mythos oder ein Fakt? Auch das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder besprochen. Sind die Zahlen überzeichnet oder unterzeichnet? Es gibt immer noch Leute, die behaupten, von der Deindustrialisierung könne man nicht sprechen. So Professor Harro Heilmann in einem Interview mit NTV. Er sagte, das ist kein Niedergang, sondern nur eine Veränderung. Heilmann relativierte die Deindustrialisierung in dem Gespräch ganz deutlich. Mit einigen guten Argumenten, aber auch einigen sehr angreifbaren Behauptungen. Ein Hörer hatte mich angeemailt und mich gebeten, diese Behauptungen doch mal zu diskutieren. Wenige Tage, nachdem das Interview mit Professor Harro Heilmann bei NTV erschienen ist, veröffentlichte das DIW Berlin eine neue Studie, die klar macht, dass Deutschlands Rückstand sehr real ist, strukturell und vor allem hausgemacht. Wir haben also innerhalb weniger Tage zwei sehr grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven auf die Lage im Land. Und genau das schauen wir uns heute nochmal genauer an, verbunden mit einem Refresh des Gespräches, welches ich im Januar 2024 mit Professor Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut geführt habe. Damals ging es um die Frage, haben wir Deindustrialisierung, ja oder nein? Was sagen uns die Daten und worauf sollten wir achten? Es lohnt sich, dieses Gespräch heute aus dem Archiv zu holen. Bevor wir auf das Gespräch mit Professor Wollmershäuser kommen, schauen wir uns mal kurz die Argumentation von Professor Heilmann bei NTV genauer an. Er betonte, dass die ganze Deindustrialisierungsdebatte völlig falsch und unbegründet sei, denn das geben die Daten nicht her.
Der Missbrauch von Daten bezog sich eigentlich immer auf den sogenannten Produktionsindex. Während der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung ist relativ kompliziert im Rahmen der Entstehungsrechnung des Bruttoinlandsproduktes. Da hört man ja schon irgendwie, das ist eine größere Sache. Da wird richtig bottom-up gerechnet vom Statistischen Bundesamt. Und dann kriegt man aber eine zuverlässige Aussage, wie viel Wert entstanden ist.
Ja.
Und wenn wir das nehmen, sehen wir, wenn wir 2023 jetzt mal, wo diese hitzige Diskussion losging, als Ausgangspunkt nehmen, ja, wir haben einen Rückgang. 2023 hatten wir einen Anteil der Industrie von 21,9%. 2024, 21 und 2025, 20,6. Das ist ein Rückgang.
Ja.
Aber das ist nicht der mitunter suggerierte Rückgang von 10-20%, wie er dann teilweise auch noch grafisch verunstaltet suggeriert wird. Und dann entsteht dieses Wort freier Fall.
Zunächst einmal, die Zahl von 21,9 auf 20,6% ist korrekt. Wenn man die 2 Jahre betrachtet, dann kann man sagen, ja, der Rückgang ist moderat. Was Heilmann aber verschweigt, ist Folgendes. Die Produktion in energieintensiven Branchen, Chemie, Metall, Papier, liegt strukturell ungefähr 15-20% unter dem Vorkrisenniveau und sie kehrt nicht zurück. Er erwähnt ebenfalls nicht, dass Deutschland das einzige Land ist, welches sich nach Corona nicht entsprechend erholt hat. Die scheinbar stabile Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe beruht darauf, dass Unternehmen die Produktion ins Ausland verlagern und im Inland nur noch die Wertschöpfungsspitze erhalten haben. Das nenne ich immer Klasse statt Masse. Und vergessen wir nicht, der Sachverständigenrat hat in seinem Jahresgutachten 2025-26 klargemacht, wie dramatisch Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Der IFO-Wettbewerbsfähigkeitsindex zeigt für Januar 2026, dass immerhin 31,2% der Industrieunternehmen einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Nicht-EU-Ländern berichten. Zwischen 2019 und 2025 sind netto ungefähr 270.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen. Das sind erhebliche Zahlen und da kann man zwar sagen, naja, der Produktionsindex ist der falsche Indikator. Im Kern sehen wir durchaus aber Deindustrialisierungsanzeichen. Doch schauen wir nochmal genauer auf den Produktionsindex, der laut Heilmann missbräuchlich verwendet wird.
Diese Diskussion hat ja vor allen Dingen im letzten Wahlkampf stattgefunden, war also sehr politisch getrieben. Das Problem ist, dass dieser Produktionsindex entsprechend Koordinaten verzerrt oder komprimiert, muss man sagen. Also man nimmt sich nur Ausschnitte, die einem gefallen vom Zeitraum und verringert noch die Y-Achse und dann kriegt man das, was man haben will.
Die methodische Kritik am Produktionsindex ist korrekt. Der Produktionsindex zählt, wie viele Fahrzeuge beispielsweise ein Werk verlässt. Die Wertschöpfung misst, wie viel Wert dabei entsteht. Beispiel. Ein VW Golf kostet rund 30.000 Euro, ein Porsche 911 rund 130.000 Euro. Wenn Deutschland statt 500.000 Golfs künftig nur 200.000 baut, aber die Porsche-Produktion mit 30.000 Stück stabil bleibt, dann sinkt der Produktionsindex dramatisch, die Wertschöpfung aber viel weniger. Einfach deshalb, weil die wertvollere Produktion noch am Standort bleibt. Das Bild ist also weniger Autos, dafür aber teurere. Klasse statt Masse. Das ist übrigens der Punkt, über den ich in meinem Gespräch mit Professor Wollmershäuser 2024 intensiv gesprochen habe. Wir haben im Prinzip eine Verlagerung oder eine Flucht in immer wertvollere Tätigkeiten, während andere verlagert werden. Das ist als solches nicht schlecht, geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und vor allem setzt es voraus, dass die Produkte, die wir erzeugen, weiterhin Premium sind. Beim Stichwort Auto wissen wir, dass genau dieser Anspruch zunehmend in Frage gestellt wird, weil das, was früher Premium ausgemacht hat im Bereich der Verbrennermotoren, eben nicht mehr auf die Welt der Elektromobilität so einfach zu übertragen ist. Die Gefahr ist real, dass eine mögliche Prämie nicht mehr existiert und demzufolge der Wertschöpfungsanteil im Prinzip ein falsches Signal gibt bezüglich des wirklichen Zustandes am Standort Deutschland. Doch kommen wir zurück zu Professor Heilmann. Im Kern vertrete er die Aussagen von Professor Wollmershäuser aus dem Jahr 2024. Dieser hat damals gesagt, wir würden noch keine Deindustrialisierung in den Zahlen sehen. Ausdrückliche Betonung des Wörtchens noch. Heute, 30 Monate später, sind die Zahlen weitergelaufen. Auch die Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes sinkt seit 2023. Und die Direktinvestitionen, wir wissen es, finden immer weniger in Deutschland und immer mehr im Ausland statt. Das sind harte Frühindikatoren. Ich erinnere auch noch an die Studie von McKinsey, die wir an dieser Stelle vor einigen Wochen diskutiert haben. Hinzu kommt, wenn wir jetzt statt Golf zu produzieren, Fregatten produzieren, dann mag das zwar im Prinzip den Umsatz ersetzen, aber es ist natürlich eine ganz andere Wertschöpfung. Vor allem, muss man ganz klar sagen, Rüstung als solches ist erst einmal keine Strategie zur Stärkung des Standorts, sondern eigentlich nichts anderes als unproduktiver Konsum. Professor Heilmann sagt auch, die Industrie solle sich nicht so haben, Energie sei doch gar nicht so teuer.
Der Industriestrompreis, den wir jetzt haben, ist in etwa auf dem Niveau von 2017 bis 2019. Mhm. Wir hatten diesen Peak, aber wir sind stabil unterwegs. Und wenn man das sagt, ist der Impuls meistens, aber sie sind ja schon damals zu hoch gewesen. Dann kann man natürlich mal fragen, aber wieso ist dann 2017 bis 2019 die Industrie noch nicht untergegangen, wenn das der Grund für den Industrieuntergang ist?
Ja.
Wenn wir heute nominalen Industriestrompreis haben, der dem von 17 entspricht oder 18, dann ist der ja real 25% billiger.
Das ist meines Erachtens die zentrale Nebelkerze im Interview. Es ist völlig egal, ob die Stromkosten höher oder tiefer liegen als vor ein paar Jahren. Die Frage ist, wie hoch sind sie im Vergleich zu Wettbewerbern? In der Vergangenheit, treue Hörer wissen das, konnten deutsche Produkte höhere Kosten vertragen, einfach deshalb, weil wir im Weltmarkt eine Preisprämie realisieren konnten. Je weniger wir das können, desto schmerzhafter sind hohe Kosten am Standort Deutschland. Und dazu gehören natürlich auch die Energiekosten. Der Vergleich mit der eigenen Vergangenheit ist irrelevant. Der Vergleich mit USA und China ist höchst relevant. Wir wissen, die energieintensive Industrie zahlt in Deutschland selbst nach all den Entlastungen 11 bis 18 Cent pro Kilowattstunde, in den USA und China 8 Cent. Es gibt sogar einige Regionen in China, wo man nur 3 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Das ist ein massiver Kostennachteil. Doch damit nicht genug. Professor Heilmann behauptet auch, dass die Autoindustrie eigentlich nur medial eine große Rolle spielt. In Wirklichkeit sei sie für den Standort Deutschland gar nicht so repräsentativ.
Ich gebe mal einen kurzen Blick in den DAX. Also der DAX ist heute ungefähr 2 Billionen Euro wert, über den Daumen. Darin sind die Autohersteller im Moment ungefähr 140 Milliarden wert. Mercedes mit 44 vorneweg. VW ist immer ein bisschen unterzeichnet, weil dort nur die Vorzüge gezeigt werden. Aber ungefähr, also unter 10% des DAX sind Automobil. Dann auf der anderen Seite Infineon, SAP, Siemens, Siemens Energy, Deutsche Telekom sind zusammen 771 Milliarden, also fast die Hälfte der DAX-Marktkapitalisierung. Airbus ist inzwischen 150 Milliarden wert, also mehr als die Summe der Automobilhersteller.
Das finde ich schon witzig, denn die Börsenkapitalisierung sagt überhaupt nichts aus über die Bedeutung einer Industrie als Arbeitgeber und als Steuerzahler. Die Tatsache, dass die deutschen Autokonzerne an der Börse so wenig wert sind, widerspiegelt das grundlegende Problem, nämlich die Erwartung der Börse, dass diese Unternehmen in den kommenden Jahren weiter Marktanteile verlieren werden, schrumpfen werden und strukturell nicht mehr profitabel sind. Genau deshalb jetzt ja die Sanierungsprogramme. Volkswirtschaftlich ist die Automobilindustrie zweifellos hochrelevant. Sie hat in Deutschland ungefähr 87.000 Direktbeschäftigte und je nach Schätzung 1,5 bis 2 Millionen abhängige Arbeitsplätze bei Zulieferern, Werkzeugbauern und Ingenieurdienstleistern. Die Autoindustrie ist unstrittig die tragende Säule des deutschen Wohlstandsmodells. Der Vergleich mit SAP ist besonders instruktiv. SAP produziert kaum in Deutschland, die Wertschöpfungskette hängt nicht am Standort, insofern hat es eine ganz andere Bedeutung. Wenn VW verschwindet, verschwinden dort 100.000 Arbeitsplätze, aber auch eben bei Zulieferern, Werkzeugbauern und Ingenieurdienstleistern. Genau das ist das Problem. Professor Heilmann sagt dann in seinem Interview, wir haben doch so große Chancen in Luft- und Raumfahrt. Dort wächst doch. Alles, dort braucht man Arbeitsplätze. Das stimmt. Raumfahrt und Rüstung boomen. Zusammen beschäftigen sie zurzeit aber rund 100.000 Menschen. Man kann nicht einfach 100.000 VW-Arbeiter umschulen und dann ganz plötzlich in eine Branche stecken, die heute gerade mal 100.000 Beschäftigte hat. Das ist keine Transformation, das ist Stand heute reines Wunschdenken. Dürfte Raumfahrt und Rüstung in den kommenden Jahren wachsen? Ja. Kann das dazu beitragen, den Verlust an Wertschöpfung und Arbeitsplätzen im Automobilbereich etwas zu kompensieren? Ja. Aber nicht komplett. Deshalb ist es komplettes Wunschdenken. Wir sehen also, Professor Heilmann verwendet hier die richtige Analyse, dass die Produktion nicht unbedingt der richtige Indikator ist, sondern dass es um Wertschöpfung geht und verwendet sie in einem einseitigen Sinne, um das Problem, vor dem Deutschland steht, bewusst kleinzureden. Er hat im Interview einigen politische Interessen unterstellt. Die Vermutung liegt nahe, dass auch er umgekehrt andere Interessen hat, wenn er sozusagen alles daran setzt, die Lage schönzureden, schon anzuerkennen, dass aufgrund des Wegfalls der Preisprämie, aufgrund des Wegfalls des Besserseins gegenüber dem Ausland, aufgrund des Wegfalls des Wettbewerbsvorteils, wir uns schlichtweg einige der Politikfehler der letzten Jahrzehnte nicht mehr leisten können. Wie Energiekosten, Bürokratie und zu teuren Sozialstaat. Nur wenige Tage nach dem Interview von Professor Heilmann bei NTV hat das DIW Berlin die Gegenposition vorgelegt. Alexander Schirsch und Alexander Kritikos, beide Wirtschaftsforscher am DIW, haben am 27. Juli einen FAZ-Beitrag veröffentlicht, den das DIW am 28. Juli unter dem Titel »Warum Deutschland zurückfällt« nochmals aufgegriffen hat. Die Kernaussage ist klar.
Das zentrale Problem ist eine politisch hausgemachte und inzwischen strukturell verankerte Investitionsschwäche. Jahrzehntelang galt Deutschlands Erfolgsformel fast schon als gesetzt. Mittels hochwertiger Produkte, getrieben von kontinuierlicher Innovation und exzellenter Ingenieurskunst, werden Wohlstand und Arbeitsplätze gesichert. Doch dieses Fundament hat Risse bekommen. Der Wertschöpfungsanteil der Produzenten hochwertiger Technologiegüter ist zuletzt gesunken. Der Anteil der spitzentechnologischen Industrien stagniert. Alarmierend ist die Entwicklung bei der Arbeitsproduktivität, also der realen Wertschöpfung je Beschäftigten. Bei hochwertigen Technologiegütern hat die deutsche Industrie seit einer Dekade kaum Fortschritte erzielt.
Was sind die zentralen Befunde? Erstens, in Deutschland gibt es eine ausgeprägte Investitionsschwäche. Das wissen treue Hörer von BTO schon lange. Zweitens, wir haben zu viel Bürokratie und ein Verwaltungsversagen. Auch das dürfte niemanden überraschen. Drittens, wir haben zu wenig Fachkräftezuzug. Auch das stimmt. Wir haben zwar Migration, aber eben nicht mit dem erforderlichen Qualifikationsprofil. Im Gegensatz, ich ergänze das an dieser Stelle, haben wir das andere Problem. Wir haben die wahre Flucht von inländischen Fachkräften ins Ausland, aber auch zunehmend von zum Beispiel Polen und anderen, die zugewandert sind, die in ihre Heimat zurückkehren. Das heißt, wir haben eindeutig ein demografisches Problem, quantitativer, aber vor allem qualitativer Art. Und viertens, auch das ist ein Punkt, den treue Hörer schon kennen, der Binnenmarkt ist nicht vollendet, die Kapitalmarktunion ist nicht vollendet. Das hemmt natürlich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ebenfalls. Die Studie widerspricht der Diagnose von Heilmann in jedem Punkt. Wo Heilmann von resilienter Anpassung spricht, sieht das DIW strukturelle Schwächen. Wo Heilmann die Schocks letzten Jahre für die Stagnation verantwortlich macht, weist das DIW darauf hin, dass die Stagnation vor den Schocks begann. Das stimmt übrigens, bereits 2018 in meinem Buch »Das Märchen vom reichen Land« war die Stagnation absehbar. Die Deindustrialisierung bzw. die Abwanderung von wichtigen Schlüsselindustrien ins Ausland hat in diesem Zeitraum bereits begonnen. Hinzu kommt noch, wie erwähnt, dass die anderen Länder sich deutlich besser entwickeln, auch Länder wie die Schweiz. Deutschland ist mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung ein Einzelfall, was dafür spricht, dass es eben nicht an den Schocks lag oder liegt, sondern eben an den hausgemachten Problemen, auf die das DIW zu Recht hinweist. Damit sind wir am Kern der eigentlichen Debatte. Wir haben immer noch Leute, die die Studie von Professor Wollmershäuser, zu dem wir jetzt kommen, vom IFO-Institut, nutzen, um das Offensichtliche zu leugnen, nämlich die zunehmende Deindustrialisierung und damit verbunden den deutlichen Verlust an Wohlstand hierzulande. Wir könnten natürlich was dagegen tun. Wir könnten mehr Gründungen haben. Wir könnten mehr Unternehmen groß machen. Das haben wir hier diskutiert und werden wir in den kommenden Wochen auch wieder diskutieren. Aber genau das erfolgt nicht im ausreichenden Maße, weshalb wir eben nicht die Balance haben, dass das eine schrumpft, das andere wächst und der Gesamtwohlstand erhalten bleibt oder gar zunimmt. Im Gegenteil, wir stehen in einer Phase eines massiven Wohlstandsverlustes, weshalb es so traurig ist, dass die Politik nicht entsprechend handelt. Dies gesagt, möchte ich jetzt kommen zu meinem Gespräch mit Professor Wollmershäuser aus dem Januar 2024. In Folge 271 hat er sehr schön erklärt, auf was wir achten müssen, Wertschöpfung versus Produktion. Und vor allem hat er damals schon klar gemacht, dass es noch nicht so schlecht ausschaut, aber demnächst deutlich schlechter aussehen könnte.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Wollmershäuser kommen, noch dieser Hinweis auf eine aktuelle Kampagne des Handelsblatts. Noch bis zum 10. August können Sie das Handelsblatt für 12 Monate lang mit 50% Rabatt abonnieren. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/rabatt50 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Wie gesagt, ein Angebot, welches nur noch bis zum 10. August gilt. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Wollmershäuser.
Professor Timur Wollmershäuser ist stellvertretender Leiter des IFO-Bereichs Konjunkturprognosen und einer der prominentesten Konjunkturforscher Deutschlands. Er hat in Würzburg und Sydney Volkswirtschaftslehre studiert, in Mainz promoviert und ist seit 2007 am IFO-Institut in München. Sein Forschungsschwerpunkt sind kurz- und mittelfristige Konjunkturprognosen und Themen der Struktur- und Industriepolitik. Zusammen mit Robert Lehmann hat er Anfang 2024 im IFO-Schnelldienst die viel diskutierte Studie vorgelegt, in der er die Differenz zwischen Produktion und Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe analysiert. Seine Kernaussage damals, auf Basis der Bruttowertschöpfung sei eine Deindustrialisierung noch nicht sichtbar. Das Wörtchen noch war für Wollmershäuser zentral. Es ist ein Zeitzeugnis, kein Persilschein.
Sehr geehrter Professor Wollmershäuser, ich freue mich auszusprechen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Professor Wollmershäuser, ich habe Sie eingeladen auf Wunsch von Hörern. Und die haben mir geschrieben, Herr Stelter, jetzt hören wir Ihren Podcast seit Monaten und Jahren und immer geht es um Deindustrialisierung und wir verlieren Industrie und die zeigen die ganzen Zahlen. Da gibt es aber so eine Studie vom IFO-Institut, die sagt, wir können eigentlich von einer breit angelegten Deindustrialisierung in Deutschland gar nichts sehen. Sprechen Sie mal mit Professor Wollmershäuser. Da dachte ich mir, ja, da bin ich ziemlich neugierig, weil es gibt ja auch so einen alten, älteren Herrn, der über dem IFO-Institut immer noch schwebt, Professor Sinn, der nun ganz klar sagen würde, es gibt eine Deindustrialisierung. Also jetzt erklären Sie mir vielleicht mal, was Sie gemacht haben oder wie man es misst und was wirklich das Ergebnis Ihrer Studie ist.
Ja, das ist natürlich ein schwieriger Begriff, Deindustrialisierung. Man müsste jetzt erstmal, bevor man überhaupt zu einem Befund kommt, irgendwie festlegen, woran misst man das eigentlich? Ich glaube, das gleich schon mal vorweg. Die deutsche Industrie steckt in einer Krise. Das ist auch etwas, was alle Zahlen uns zeigen. Wenn man sich aber eben verschiedene Zahlen, verschiedene Kennziffern anschaut, dann erscheint die Krise, in der die deutsche Industrie steckt, mal größer und mal weniger groß. Und die Frage jetzt nach der Deindustrialisierung, da, wie gesagt, da müsste man erstmal eine Kennziffer jetzt definieren. Typischerweise schaut man sich eben die Industriequote an. Die Industriequote würde jetzt berechnet werden als der Anteil der Bruttowertschöpfung in der Industrie an der gesamten Bruttowertschöpfung. Das ist so eine typische Größe, auf die man schaut. Dann stellt man erstens fest, diese Industriequote, die schwankt ohnehin über die Zeit, auch über den Konjunkturzyklus, die ist mal höher und mal niedriger, weil die Wertschöpfung in der Industrie, die industrielle Leistung oft viel stärker schwankt als die normale, die gesamtwirtschaftliche Konjunktur. Dass sie jetzt aktuell etwas zurückgeht, die Industriequote, ist natürlich dieser industriellen Krise geschuldet. Die entscheidende Frage nachher ist, und das ist, glaube ich, das, woran sich jetzt so ein bisschen die Geister scheiden, der Rückgang der Industriequote, den wir ja tatsächlich so ein bisschen beobachten können, bleibt der Setzt er sich fort in der Zukunft und wir kommen tatsächlich dauerhaft auf ein niedrigeres Niveau, also einen Verlust an Anteilen der industriellen Wertschöpfung, an der gesamten Wertschöpfung, oder wird sich die Industrie wieder irgendwann fangen? Es wird einen Aufschwung wieder geben, eine Erholung in der Industrie, und es setzt sich das fort, was wir ganz oft in den vergangenen Jahrzehnten beobachten konnten, dass die Industriequote eben schwankt. Und das zunächst mal zum Befund der Industrie. Der geht es nicht gut. Die Industrie befindet sich derzeit in einer Krise, ein Umbau. Das sind viele strukturelle Veränderungen. Die können wir beobachten, die können wir beschreiben. Aber die Frage sozusagen am Ende, verlieren wir die Industrie oder nicht? Das ist natürlich ein Blick in die Zukunft, den wir hier machen müssen. Und das ist nicht so ganz einfach zu beantworten.
Dann machen wir gleich mal drei Dinge. Vielleicht erklären wir ganz kurz mal, warum schwankt das so? Zu zweiten dann, was hat Ihre Analyse ergeben bei der Forschung dieser Frage? Und dann drittens den Blick in die Zukunft. Ich meine, dass die Industrie stärker schwankt, ist ja, glaube ich, klar. Es liegt an der Investitionsgüternachfrage. Ich nehme an, die Investitionsgüternachfrage ist weitaus überproportional volatil als die Gesamtwirtschaft. Also ist es logisch, dass die Industrie stärker schwankt. Ist das so die zutreffende, erstmal einfache Erklärung?
So war das zumindest in den vergangenen Jahrzehnten so, als die deutsche Industrie eben sehr stark auf die Produktion von Investitionsgütern konzentriert hat. Nicht? Der Maschinenbau, die Elektroindustrie, letztendlich auch die Automobile, die zu den Investitionsgütern zählen. Da war es so eben, dass wenn wir schlicht und ergreifend sozusagen die Leistung der Industrie an ihrem Output, den industriellen Produkten, den industriellen Waren messen, dann haben die halt sehr viel stärker im Konjunkturzyklus geschwankt als die Gesamtwirtschaft. Die gesamtwirtschaftliche Produktion, wo ja noch die Konsumgüternachfrage und so weiter mit einfließt. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, das Entscheidende ist, um die unterschiedlichen Debatten unter einen Hut zu bringen, ist, dass wir verstehen müssen, dass die Art und Weise, wie die Industrie produziert, die Art der Leistungserbringung sozusagen in der Industrie sich in den vergangenen 10, 15 Jahren ganz deutlich verändert hat. Und zwar weg von der reinen Erstellung von industriellen Waren hin zu sozusagen einer breiteren Basis. Industrieunternehmen produzieren heute viel mehr geistiges Eigentum, immaterielle Vermögensgegenstände, Software, Datenbanken, Forschung und Entwicklung, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und diese Art und Weise, wie sich die Produktion in der Industrie verändert hat, ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Frage, was passiert da gerade in der Industrie?
Das heißt, ich versuche es mal zu übersetzen, Sie sagen, naja, wir haben einen höheren Anteil an Intellectual Capital, mehr an Forschung und Entwicklung, an Software, an Dienstleistungen. Das haben wir weiterhin und die Produktion mag dann vielleicht nicht mehr hier stattfinden in vollem Umfang, aber das ist deshalb nicht so schlimm, weil wir ja quasi trotzdem noch die Industrie hier haben, nur eben mit einer anderen, ist Wertschöpfungstiefe das richtige Wort? Vermutlich, oder?
Genau, im Grunde genommen, wenn man sich jetzt industrielle Leistung anschaut, typischerweise die meisten Kommentatoren schauen auf die Industrieproduktion. Das ist das, was wir jeden Monat präsentiert bekommen vom Statistischen Bundesamt. Das ist sozusagen wirklich ein aktueller Gradmesser der Leistung in der Industrie. Diese Industrieproduktion, einfach schlicht und ergreifend die Menge an produzierten, fertigen Industriewaren, die geht seit einigen Jahren doch deutlich zurück. Mhm. Wenn man nur diese Reihe sich anschaut, dann würde man feststellen, okay, offenbar verliert die deutsche Industrie irgendwie irgendwas. Ich meine, es ist nicht so ganz einfach jetzt, diese Industrieproduktion irgendwie in Relation zu irgendwas zu setzen, in Form einer Industriequote, weil wir immer nicht so genau wissen, wie viel Euro stecken da wirklich an Produktion dahinter. Wir kriegen die Industrieproduktion immer nur als Index. Aber diese Industrieproduktion, die sinkt. Die sinkt seit einigen Jahren, im Grunde genommen seit 2018. Kontinuierlich geht sie zurück.
Und das ist, was Herr Sinn immer sagt. Da guckt Herr Sinn
immer drauf. Das ist das, was Herr Sinn sagt. Eine zweite Kennziffer auf die man auch typischerweise guckt, ist die Bruttowertschöpfung in der Industrie. Die Bruttowertschöpfung ist im Grunde genommen das Bruttoinlandsprodukt. Nicht? Wir können das Bruttoinlandsprodukt jetzt entstehungsseitig auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche aufteilen. Da trägt die Industrie einen Teil dazu bei. Die Dienstleistungsbereiche, der Bau, der Staat, all die tragen sozusagen mit ihrer Wertschöpfung zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung, also zum Bruttoinlandsprodukt bei.
So, Bruttowertschöpfung wäre jetzt Umsatz minus Vorleistung.
Genau, da komme ich jetzt gleich drauf. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt.
Willst du das erklären? Wir müssen nur Schritt für Schritt. Also Sie sagen im Prinzip, also wenn ich auf den Umsatz minus Vorleistung gucke, und eine Vorleistung wäre hier ja auch eine Zulieferung aus Polen zum Beispiel. Wenn ich jetzt, also ich mache ganz einfach, ich verlagere die Gussteile aus meiner Produktion nach Polen. Das ist dann nicht mehr bei mir selber drin. Damit würde erst einmal meine Bruttowertschöpfung abnehmen, weil ich das im Prinzip zukaufe. Ceteris paribus, und genau. Ich würde das im Prinzip zukaufen, habe einen höheren Anteil Zukauf, Umsatz ist der gleiche, meine Wertschöpfung ist geringer. Nur, dass wir das ein bisschen handhabbar machen.
Genau.
Erstens, Industrieproduktion ging rückläufig, aber die Bruttowertschöpfung, sagen Sie, die wäre unverändert.
Die ist mehr oder weniger stabil. Die ist jetzt in den letzten 2-3 Quartalen auch zurückgegangen. Aber wenn wir das jetzt mal mit dem Jahr 2019 vergleichen, das ist ja oft der Vergleich, den wir gerade machen. Ne? Deutschland stagniert seit 5 Jahren, also die Wertschöpfung insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt stagniert seit 5 Jahren. Wenn wir uns die Wertschöpfung in der Industrie alleine anschauen, dann ist das fast auch eine Stagnation. Das ist ein ganz leichter Rückgang, den wir da messen. Also das ist das, ja, wenn man jetzt sozusagen eine andere Quote eben nimmt, ne? Wertschöpfung in der Industrie an Wertschöpfung gesamtwirtschaftlich, dann sieht man, da hat Deutschland jetzt gar nicht so viel an industrieller Wertschöpfung verloren. Also diese Größe, die Wertschöpfung, schaut deutlich besser aus als eben die Industrieproduktion. Wertschöpfung, und das ist jetzt ganz wichtig, ist im Unterschied zur Produktion eben Produktion oder Umsatz minus eben den Vorleistungen. Das, was am Ende eben wirklich an Mehrwert in unserem Land entsteht. Man kann es so messen, dass man sagt Produktion minus Vorleistung. Man kann aber auch am Ende sozusagen von der Verteilungsseite herkommen und sagen, das ist das, was dort an die Arbeitnehmer und an die Unternehmer im Grunde genommen als Gewinn ausgeschüttet wird, nicht? Gewinne plus Arbeitnehmerentgelte ergibt am Ende im Großen und Ganzen eben die Wertschöpfung, das, was sozusagen bei uns dann an Mehrwert eben entsteht. So, das heißt, Produktion geht zurück, aber Wertschöpfung scheint uns, wenn man das mal ganz einfach jetzt zusammenfassen möchte, mehr oder weniger irgendwie erhalten. Nochmal hier eine kurze Klammer. Eine stagnierende Wertschöpfung über 5 Jahre, auch in der Industrie, ist nichts Dolles. Also das ist das, was ich meinte. Also auch hier, ne, Obacht, ich sage nicht, alles ist gut, sondern eine stagnierende Wertschöpfung in der Industrie über 5 Jahre, das hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Also das ist keine gute Entwicklung. Und da kann man sich jetzt fragen, warum ist das nicht gut? Da hat sicherlich die Konjunktur einiges damit zu tun. Wir haben viele Krisen hinter uns gelassen. Die Weltwirtschaft beginnt sich jetzt gerade zu erholen, nicht? Unsere Exporte eben auch. Aber wir stellen schon fest, es hat sich irgendwas verändert in den vergangenen Jahren. Also es gibt strukturelle Veränderungen, die eben auch dazu beigetragen haben, dass die Art und Weise, wie die Industrie eben produziert, operiert, eben eine andere geworden ist. Und das ist ganz entscheidend. Und da müssen wir jetzt nochmal auf diese immateriellen Vermögensgegenstände zurückkommen, die ich vorhin erwähnt habe. Also sprich Entwicklung von nicht-industriellen Waren, also Produktion von nicht-industriellen Waren, die mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Man kann das an einer ganz einfachen Kennziffer festmachen. Wenn wir uns anschauen, die Unternehmensinvestitionen der vergangenen 30 Jahre, sage ich mal, dann war es zu Beginn der 90er Jahre so, dass der Großteil der Investitionen in Ausrüstungen und Maschinen ging. Das heißt, wir haben ein Unternehmen aufgebaut, da ist eine Maschine reingestellt worden, diese Maschine hat wiederum eine andere Industrieware produziert. Das war die Art und Weise, wie die Industrie früher produziert hat. Das heißt, Investition, aus der Investition heraus entsteht die industrielle Ware, die dann umgesetzt wurde. Das war die Zeit sozusagen, in der über viele Jahre hinweg Produktion und Wertschöpfung mehr oder weniger einhergegangen sind. Ja, da gab es auch andere Phasen, da ist auch Produktion ins Ausland verlagert worden, weil Sie vorhin Hans-Werner Sinn angesprochen haben, da gab es Thesen über die Basarökonomie und so weiter, Vorleistungen sind sozusagen ausgelagert worden und wieder importiert worden und so weiter. Aber der Fokus war auf der Produktion industrieller Waren. Wenn wir uns heute anschauen, wie Unternehmen investieren, dann stellen wir fest, dass der Großteil der Investitionen nicht mehr in Ausrüstungen ist, sondern in, wir nennen es in der Statistik leider nur ganz banal, die sonstigen Anlagen. Und wenn man da nochmal reinschaut, was sind die sonstigen Anlagen, dann ist es eben Forschung, Entwicklung, die Herstellung von Software, die Herstellung von Datenbanken. Das nimmt seit einigen Jahren den größten Anteil an den Unternehmensinvestitionen an. Und wenn Sie sich gerade jetzt die Krisenjahre anschauen, dann stellen Sie fest, dass die klassischen Unternehmensinvestitionen in Ausrüstungen nahezu eingebrochen sind. Die sind immer weiter zurückgegangen. Wir investieren heute deutlich weniger in Ausrüstungen als im Jahr 2019, aber deutlich mehr in sonstige Anlagen. Das heißt, Unternehmen fokussieren sich immer mehr auf, wir nennen das eben die Produktion immaterieller Vermögensgegenstände. Diese Produktion immaterieller Vermögensgegenstände hat einen immer größeren Anteil an der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe. Und wir lagern, ich sage mal, die einfache, banale Warenproduktion immer weiter aus. Das beste Beispiel ist eigentlich die Automobilindustrie. Wenn man vom verarbeitenden Gewerbe oder der Industrie spricht, dann muss man auch immer dazu sagen, das ist nicht überall gleich. Da gibt es Unterschiede. Und das, was ich gerade beschrieben habe, wird maßgeblich von der Automobilindustrie getragen. Automobilproduktion ist in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr ins Ausland verlagert worden. Wir produzieren heute teilweise vor Ort in den USA, wir produzieren in China die Autos, wir produzieren aber auch für den deutschen Markt im europäischen Ausland. Also viele Autos kommen aus Osteuropa, kommen aus Spanien, von deutschen Konzernmarken wieder zurückimportiert. Das heißt, die Produktion schlicht und ergreifend der Waren, der Produkte am Ende ist ausgelagert worden, aber trotzdem ist die Wertschöpfung in der Automobilindustrie in den letzten Jahren ganz rasant angestiegen, weil was nämlich geblieben ist hier am Standort, ist die sozusagen die Entwicklung der Fahrzeuge. Und Fahrzeuge bestehen heute halt nicht einfach nur mehr aus irgendwelchen Teilen, die zusammengesetzt werden, Einspritzpumpen, Motor, Reifen und so weiter, sondern die Fahrzeuge werden immer mehr sozusagen mit Technologie vollgestopft, Infotainment-System. Sie müssen im Grunde genommen Software entwickeln, die einen Großteil des Autos heute ausmachen. Und das ist der Teil sozusagen der Wertschöpfung, der geblieben ist. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, um jetzt zu verstehen, wie diese unterschiedlichen Kennziffern Wertschöpfung versus Industrieproduktion zu interpretieren. Und ich glaube, es ist auch jetzt an der Stelle klar, dass es extrem schwierig ist, der Blick in die Zukunft. Ne? Wir diskutieren jeden Tag darüber, schafft es die deutsche Automobilindustrie oder schafft sie es nicht? Das weiß ich nicht, das wissen Sie nicht, das weiß keiner da draußen so richtig. Dazu müssen viele Dinge vermutlich passieren, dass wir das schaffen. Wir haben enorme Konkurrenz bekommen, da ist China zum Beispiel als neuer Player, nicht nur bei der Automobilindustrie auf dem Markt, auch im gesamten Maschinenbaubereich ist China plötzlich als Konkurrent auf den Plan getreten. Da wird teilweise mit unfairen Mitteln auch gekämpft, nicht? Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass unser Standort hier nur so sprüht vor Willkommensgrüßen, nicht? Es hat sich vieles verändert in den letzten 5 Krisenjahren. Viele Länder haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben an den ein oder anderen Standortfaktoren gedreht. In Deutschland ist relativ wenig passiert, sodass nach allem, was wir haben, nach allen Rankings, die ich kenne, nach allen Indikatoren, die man so finden kann, der deutsche Standort an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, ganz massiv. Insofern die Frage, was da in einigen Jahren jetzt passieren wird, Deindustrialisierung ja oder nein, finde ich, kann man heute nicht wirklich beantworten. Dazu müssen wir einfach abwarten.
Da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber ich würde gerne ein bisschen doch mal versuchen, die Implikationen zu verstehen. Das erste ist, ich würde erwarten von dem, was Sie beschreiben, dass es einen Mix-Effekt gibt in der Beschäftigung. Also wir haben weniger Menschen am Fließband und wir haben ein paar mehr Menschen in der Forschung und Entwicklung. So, das ist also Mix-Effekt, das hat zum einen, glaube ich, einen Mengeneffekt. Ich könnte mir vorstellen, dass mehr Menschen verloren gehen am Fließband und weniger gewonnen werden im Gegenzug in der Forschung und Entwicklung. Und wenn wir das mal anschauen, das hat doch auch hätte schon eine Beschäftigungswirkung, hätte auch eine Wohlstandswirkung wahrscheinlich, weil ich glaube doch gerade in der Industrie werden überdurchschnittlich hohe Gehälter gezahlt. Oder ist es jetzt ein Mischeffekt auch und am Fließband verdienen die gar nicht so viel?
Natürlich hat es eine Veränderung der Beschäftigungsstruktur, bringt das mit sich. Das ist ganz klar. Das können wir auch messen aus den Statistiken des Statistischen Bundesamts, wissen wir, wie viele Personen in der Forschung und Entwicklung zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt sind. Und dieser Anteil, der ist von etwa 9%, das war es Anfang der 2000er, zum Beispiel in der Automobilindustrie, auf fast 13% gestiegen. Das heißt, wir haben hier einen immer größer werdenden Anteil in der Forschung und Entwicklung und gleichzeitig beobachten wir ja auch, wenn man jetzt mal von den letzten Monaten mal absieht, einzelne Industrien mal ausklammert, dass es eigentlich jetzt momentan noch keinen großen Beschäftigungsabbau in der Industrie gibt. Wir haben eigentlich weitgehend einen Beschäftigungsrekord schon fast im verarbeitenden Gewerbe, aber noch keinen wirklich grundlegenden Abbau bislang. Aber es ist klar, die Richtung ist durch die Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe, Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung, ist eigentlich vorgegeben. Man shiftet von der Produktion hin zur Forschung und Entwicklung eben die Beschäftigung. Und das ist natürlich für sich genommen, wenn man jetzt über Produktivität redet, sollte das eigentlich produktivitätsfördernd sein. Denn wie auch immer wir Produktivität messen, aber bei den Beschäftigten wird es typischerweise mit den Löhnen gemacht, die wir bezahlen. Der Lohn wird als Proxy genommen für die Produktivität des Beschäftigten. Dann sollte das eigentlich einen Produktivitätsanstieg bewirken. Nicht? Die Beschäftigten am Fließband, das ist ja jetzt auch keine neue Entwicklung, ist auch nicht in den letzten 10 Jahren erst passiert, sondern eigentlich schon ein längerer Trend. Die sind ja mehr und mehr natürlich auch durch Roboter ersetzt worden. Wenn Sie heute gerade in die Automobilindustrie gucken, da stehen ja nur noch ganz wenige Menschen in der wirklichen Produktion der Autos, sondern das wird alles von Roboterarmen gemacht. Nicht? Also hier hat praktisch eine Kapitalintensivierung stattgefunden. Aber die Tatsache, dass eben die Beschäftigung auch relativ stabil in der Industrie geblieben ist, hat eben auch schon damit zu tun, dass eben Beschäftigung aufgebaut wurde in den Bereichen Forschung und Entwicklung.
Ich habe früher mal meine Beratungstätigkeit so ein bisschen mitgenommen. Ja, man braucht die Produktion nicht unbedingt dort zu haben, wo die Forschung ist, aber man braucht auch Produktion dort, wo die Forschung ist. Also die Logik war so ein bisschen, man kann es nicht komplett entkoppeln, weil viel Forschung auch in engen Kooperation mit der Produktion stattfindet. Und wir können es ja positiv sehen, wir könnten es so befreundermaßen beschreiben. Es gibt hohe Lohnkosten in Deutschland, es gibt hohe Energiekosten in Deutschland, die Unternehmen haben darauf reagiert, haben einfache Tätigkeiten verlagert ins Ausland oder sind näher an die Kunden gegangen, wir können es framen, wie wir wollen, und haben aber gesamthaft nicht an Wertschöpfung verloren, weil sie dafür andere Wertschöpfungstätigkeiten aufgebaut habe im Zuge eines allgemeinen Wachstums der Wirtschaft und der Unternehmen. Muss man ja sehen. Und dem sind im Zeitraum mehr gewachsen und nicht geschrumpft. Auch nach Ihrem Indikator für die Industrialisierung schaut es ja nicht so gut aus. 5 Jahre Stagnation oder ungefähr sowas haben Sie gesagt. Dann wirft sich schon die Frage auf, dem Motto, wie weit kann man das eigentlich treiben? Wie weit geht es überhaupt? Oder nähern wir uns einer Grenze, wo man das machen kann? Also IP, also billige Arbeit outsourcen und IP mehr aufbauen. Gibt es da irgendwie eine Grenze? Und wenn ja, wenn wir so eine Grenze kommt, gibt es dann auch eine Möglichkeit, da was gegenzusteuern? Oder sagen Sie, nee, der Stand, die Standortpolitik muss sich darauf konzentrieren, eigentlich im Prinzip das, was die Industrie ohnehin macht, zu erleichtern und befördern?
Sie haben gerade über Energiekosten und Lohnkosten gesprochen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Standortfaktor ist natürlich auch die Demografie. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Die Demografie ist etwas, wo auch Deutschland, wenn wir jetzt bei ganz vielen Standortfaktoren immer sagen, da ist Deutschland schlechter als in anderen Ländern, dann zählt natürlich die Demografie auch dazu. Also unser Erwerbspersonenpotenzial schrumpft jetzt schon. Das ist in vielen Ländern so noch nicht. In vielen Ländern wird es auf absehbare Zeit noch steigen. Und nicht nur, dass es schrumpft, wir werden auch noch sehr schnell viel älter werden. Also die Alterung und die Schrumpfung der Bevölkerung ist in Deutschland schon besonders ausgeprägt. Und das ist natürlich auch ein Standortnachteil, nicht? Auch das führt natürlich dazu, dass der Unternehmer, der heute seine Investitionen tätigt, gut drüber nachdenkt, was er macht, nicht? Er kann die Maschine da hinstellen, muss sich aber dann fragen, bei der Produktion, wer wird die eigentlich morgen bedienen, diese Maschine, nicht? Also, das erklärt auch mit, warum wir gewisse Teile der Produktion eben in andere Bereiche der Welt verlagern. Nicht nur, weil dort die Energie oder die Lohnkosten günstiger sind oder die regulatorischen Vorschriften oder die Bürokratie geringer ist, sondern weil es da auch Menschen gibt, die im Grunde genommen unsere Maschinen bearbeiten können. Und wir konzentrieren uns im Grunde genommen auf das, von dem wir glauben, dass wir das vielleicht in Zukunft auch besser machen können, weil wir da eben noch einen Standortvorteil vielleicht haben. Ich glaube, bei all den Nachteilen, die wir immer wieder haben, wenn wir an unser Humankapital denken, also an die Frage, wie gut sind die Menschen ausgebildet hier, haben wir Ingenieure oder haben wir sie nicht? Haben wir Entwickler oder haben wir sie nicht? Dann steht Deutschland bei diesem Punkt gar nicht so schlecht da im Vergleich zu anderen Ländern. Man kann da sicherlich besser werden.
Ne? Ich wollte gerade sagen, mein Kollege Luca Wössmann, den wahrscheinlich sitzen Sie nebenan, der würde wahrscheinlich jetzt schon, ich habe ja auch einen Podcast schon gehabt, der würde wahrscheinlich jetzt schon sagen, so, lieber Kollege Wommershäuser, also unser Bildungssystem ist jetzt nicht mehr gerade so das Gelbe vom Ei.
Genau. Ich wollte nur sagen, also wir sind hier nicht Schlusslicht. Ne? Also im Schulbereich ist vielleicht manches noch nicht ganz so gut, aber wenn wir uns anschauen, was von den Universitäten kommt, was wir an Ausbildung, was wir an Abschlüssen haben, es ist schon so, dass wir sehr viele, sag ich mal, gut ausgebildete Akademiker haben. Die Industrie wünscht sich natürlich mehr in den MINT-Berufen, das ist ganz klar. Es ist immer irgendwo ein Defizit da. Ne? Aber letztendlich, das ist etwas, glaube ich, was derzeit noch ganz gut ist. Ne? Wir haben Wissen in der Automobilproduktion, wir haben vielleicht nicht so viel Wissen in der Erstellung von Software und Datenbanken. Ne? Das sieht man ja jetzt auch, gibt es ja aktuelle Entwicklungen, wo wir feststellen, dass deutsche Automobilhersteller jetzt Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen, die eigentlich gar keine Autos irgendwie produzieren, aber die viel besser bei Softwareentwicklung und so weiter sind. Da sieht man schon, wohin eben die Reise geht. Ne? Aber ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Sie sagen, Bruttowertschöpfung zeigt noch nicht den Niedergang, zeigt aber Stagnation. Sie sagen, Schwankung gab es in der Vergangenheit auch, vielleicht ist es nur eine Schwankung, aber jetzige Stagnation dauert schon ziemlich lange an. Wir haben darüber gesprochen, es gibt einige Standardfaktoren, die schlecht sind, Energie, Personalkosten, Sie haben per Demografie richtigerweise noch ergänzt. Es gibt noch ein paar andere, Infrastruktur, Digitalisierung. Sie beschäftigen sich ja auch tagtäglich mit der Wirtschaft. Ich meine, wenn Sie jetzt auf Deutschland blicken, was ist Ihr Assessment und was würden Sie eigentlich sagen, müssten wir jetzt dringend tun?
Wenn wir alle Standortfaktoren zusammennehmen und irgendwie einen Index jetzt basteln, der uns darüber Auskunft gibt, wie sich Deutschland so im Zeitablauf im Vergleich zu anderen Ländern schlägt und geschlagen hat, dann glaube ich, ist das Ergebnis relativ einfach und klar. Wir haben verloren in den letzten Jahren. Wir haben an Attraktivität verloren. Nicht unbedingt zwangsläufig, weil sich manche Standortfaktoren bei uns verschlechtert haben, aber sie haben sich zumindest nicht verbessert. Und viele andere Länder haben sich eben verbessert bei vielen Dingen. Unternehmensbelastung durch Steuern, das kann man sich anschauen. Viele Länder haben eben an den Unternehmenssteuern gedreht und zwar nach unten. Das hat für sich genommen einen Standortvorteil geschaffen. Man kann bei den Fortschritten bei der Digitalisierung sich anschauen. Deutschland tritt auf der Stelle, es geht nicht voran. Bürokratiekosten, wir haben jetzt gerade erst eine Studie veröffentlicht hier am IFÖ-Institut, die das nochmal versucht hat zu quantifizieren. Das sind enorme Kosten, die auf den Unternehmen lasten. Ja, wir haben da zwar Bürokratieentlastungsgesetze, da wird an einer Stelle was abgebaut, aber es kommt halt an anderer Stelle gleich wieder was hinzu, sodass im Grunde genommen der Status quo irgendwie bleibt, während eben andere Länder sich hier verbessert haben. Und wenn man alles zusammennimmt, wir haben an Attraktivität verloren. So, und wenn es jetzt für mich als Unternehmen darum geht, zu fragen, okay, bin ich hier in 5 Jahren noch vor dem Hintergrund eben auch der Demografie? Ich muss mich fragen, also was werde ich in 5 Jahren hier noch produzieren können? Können wir hier noch Forschung und Entwicklung machen? Können wir hier noch produzieren? Natürlich können wir einen gewissen Teil kompensieren. Wir können, wenn es die Menschen nicht gibt, einen Roboter hinstellen, der kann das machen. Das ist ein typischer Vorgang. Kapitalintensivierung nennen wir das. Man ersetzt das eine durch das andere. Das mag vielleicht gut sein, aber am Ende des Strichs muss es sich lohnen, für mich als Unternehmer hier zu investieren. Es muss unterm Strich was bleiben. Ich darf eben nicht nur beschäftigt sein mit Bürokratie, mit eben all den Dingen, die meine Produktion hemmen und die zu viele Ressourcen binden. Wenn es eben so bleibt, dann glaube ich, dass das, was wir derzeit beobachten an Schwäche, sich vermutlich in den nächsten Jahren an industrieller Schwäche sich in den nächten Jahren fortsetzen würde. Und damit meine ich jetzt eben, dass wir wirklich an Industriequote verlieren, dass Unternehmen wirklich sagen, okay, wir finden zum Beispiel eben keine Nachfolger, keine Beschäftigten. Wir versuchen eben einen Teil oder einen größeren Teil der Produktion eben ins Ausland zu verlagern und eben nichts Neues an die Stelle zu bringen. Nicht das, was ich vorhin beschrieben habe als Prozess, ist ja sozusagen eine Verschiebung, eine Verlagerung, eine Veränderung der Art und Weise, wie wir produzieren. Nicht wir konzentrieren uns mehr auf die Forschung und Entwicklung, verschieben unsere Ressourcen dorthin und lassen sozusagen die einfache Produktion irgendwo anders stattfinden. Und das ist natürlich sozusagen die positive Wendung des Ganzen, nicht? Wenn wir das sozusagen hinbekommen und die Unternehmen beschließen, okay, an der Demografie können wir nicht viel ändern, da müssen wir also drauf reagieren. Wir verlagern vielleicht Teile der Produktion, aber lassen sozusagen Forschung und Entwicklung hier bei uns und schaffen dadurch eben weiterhin auch Wertschöpfung in diesem Bereich, dann wäre das die positive Wendung des Ganzen. Aber ich glaube, dazu muss der Standort attraktiver werden. Ich glaube, das ist unerlässlich, das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Das reicht nicht aus, sozusagen nur an einer Schraube zu drehen. Ich glaube, wir müssen hier eben ein ganzes Paket anbieten, den Unternehmen, damit sie eben sich für diesen Standort hier entscheiden. Nicht nur die deutschen Unternehmen sich entscheiden zu bleiben, sondern auch eben ausländische Unternehmen, die sich eben entscheiden, hierher zu kommen. Es ist ja nicht so, dass es solche Entscheidungen nicht auch gab in der Vergangenheit. Wir haben zum Beispiel eine Ansiedlung von Tesla bekommen, also ein ausländischer Automobilbauer, der es genauso macht im Übrigen wie die deutschen Automobilbauer, der eben vor Ort produziert, aus welchen Gründen auch immer. Er hätte auch in Frankreich oder in Italien oder sonst wo seine europäischen Autos bauen können. Er hat sich nun mal für Deutschland entschieden. Da mag es eben gewisse Gründe dafür gegeben haben. Ich meine, sie lagen vermutlich vor allem am Humankapital, was man hier vorfindet. Eben, es gibt eben viele kluge Köpfe in der Automobilproduktion in Deutschland mit langjähriger Erfahrung. Das ist ein gewisser Standortvorteil. Ich glaube, das ist etwas, was schon zählt. Und ähnlich machen es eben deutsche Unternehmen auch. Sie investieren eben auch irgendwo anders, aber die Frage eben am Ende, wo, da sind natürlich die Standortfaktoren ganz entscheidend und hier muss was getan werden.
Ja, unstrittig. Ich glaube, Tesla, wenn ich jetzt gerade mal höre, Demonstrationen und die da gegen den Werksausbau stattfinden und weil da ein paar Bäume gefällt werden sollen, das macht sicherlich auch nicht gerade Werbung für den Standort. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist so, ich höre hinzu und sage mir, ja, ich verstehe das. Aber ich verstehe gerade den Punkt der Demografie, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Demografie können wir nicht ändern. Die Rahmenbedingungen verändern. Ich meine, das sind natürlich auch Dinge, die eigentlich auch demografisch schwer sind. Der Bundestagswahlkampf, der jetzt beginnt, wird zu einem Sozialwahlkampf, sagen einige schon. Da überbietet man sich schon mit Besteuerungswünschen für die sogenannten Reichen und dann den Versprechen, Renten nie anzutatschen. Ich meine, könnte man vorstellen, dass das nicht das Rezept ist für den Standort Deutschland.
Klar, deswegen habe ich vorhin gesagt, der demografische Wandel hat zwei Komponenten. Das eine ist das Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung. Das ist für sich genommen ein Problem. Es stehen eben nicht mehr die Arbeitskräfte zur Verfügung. Das andere ist natürlich die Alterung der Bevölkerung. Das ist, das verändert, das geht mit Kosten einher. Das verändert unsere Konsumstruktur. Wir werden ganz andere Dinge in einer alternden Gesellschaft konsumieren als in einer nicht alternden Gesellschaft. Und das wird natürlich auch die Wahlen ganz stark beeinflussen. Das Durchschnittsalter der Wähler wird eben immer höher werden. Und insofern ist es genau, was Sie ansprechen. Wenn wir jetzt Wahlprogramme hören werden, dann stellt sich halt die Frage, ob es sozusagen genügend Mut gibt und ob es erfolgversprechend ist für Parteien, die sich eben für bessere Standortfaktoren der Unternehmen hier in Deutschland einsetzen. Denn das ist natürlich auch klar. Am Ende muss diese alternde Bevölkerung ja auch finanziert werden. Wenn wir ständig über die Schuldenbremse diskutieren und uns fragen, haben wir eigentlich Mittel, dann ist es natürlich auch, wird es zunehmend ein Problem werden, wenn unsere Bevölkerung älter wird, dass wir immer mehr unsere Ausgaben eben in diese alternde Bevölkerung stecken müssen. Das Gesundheitswesen wird teurer werden. Das muss irgendwo natürlich finanziert werden. Wir können das über Wachstum finanzieren. Zukünftig, über Produktivitätssteigerungen oder wir können es eben halt über Schulden finanzieren. Das ist die Entscheidung, die wir jetzt so ein bisschen treffen müssen.
Sind wir jetzt so vor einem japanischen Szenario? Ich meine, ich finde ja, japanisches Szenario wird immer so als negativ gesehen. Ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil okay, Japan ist halt kein großes Wachstum. Japan ist auch verschuldet mittlerweile, aber Japan hat ein funktionsfähiges Gemeinwesen. Die Infrastruktur ist top. Und Japan hat ja auch, ich habe mal nachgerechnet, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen anschaut, haben sie sogar sehr gut entwickelt, weil die natürlich sehr viel auf Automatisierung und Roboter und ähnliches setzen.
Das ist natürlich der entscheidende Punkt, um den es geht. Also, dass wir jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren oder vielleicht noch darüber hinaus sozusagen langsamer wachsen, weil wir bevölkerungstechnisch schrumpfen, das ist jetzt nicht so besonders überraschend, nicht? Ich meine, je weniger Menschen eben an der Produktion beteiligt sind, desto weniger Output kommt halt auch raus, desto weniger stark wird das Bruttoinlandsprodukt wachsen. Deswegen ganz wichtig, ich bin momentan auch immer ganz vorsichtig, wenn es um den Begriff Rezession geht, wenn wir von einem Quartal zum anderen gehen. Johnson, wir werden nach unseren Schätzungen bis zum Ende des Jahrzehnts im Schnitt pro Jahr vielleicht gerade mal noch um 0,4-0,5% wachsen. Das heißt, wenn wir das auf die Quartale verteilen, dann kommt da im Schnitt eine Quartalswachstumsrate von 0,1 raus. Wenn man jetzt noch irgendwie normale konjunkturelle Schwankungen da drauf legt, nicht? Mal, es geht ja immer mal hoch und mal runter, dann werden wir in Zukunft ständig von Rezession reden müssen, sobald wir da ein Minus haben. Nur weil es mal minus 0,1 und dann nochmal minus 0,1 geht, das wird die neue Normalität werden und wir sind nicht immer gleich in einer Rezession, nur weil mal das Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Also das ist sozusagen etwas, was, finde ich, ökonomisch betrachtet wenig spannend ist. Das Spannende ist dann eben, und Sie haben ja die Kennziffer gerade schon genannt, das ist das Pro-Kopf-Einkommen. Nicht? Wir müssen also sozusagen um diese Bevölkerungsentwicklung oder um die Veränderung des Erwerbspersonenpotenzials praktisch korrigieren. Und was dann bleibt, ist eben der Produktivitätsfortschritt, ist das Produktivitätswachstum. Nicht? Und das ist es, woran es eben zu
ich
arbeiten
sagen, geht. Das ist genau es doch das, gerade was in Deutschland. Wir, ich meine, wenn ich jetzt die Zahlen anschaue, wir haben Negatives gehabt teilweise.
Na ganz klar, wenn wir seit 5 Jahren nicht mehr wachsen im Bruttoinlandsprodukt und vor allem eben nicht in dem Bereich, der eigentlich hochproduktiv ist, nämlich die Industrie, und aber in diesen 5 Jahren eigentlich sogar noch Beschäftigungsaufbau gehabt haben. Die Beschäftigung ist ja bis zum Schluss eigentlich gesamtwirtschaftlich gestiegen. Erst in den letzten Monaten ist sie leicht zurückgegangen. Dann heißt das im Grunde genommen, dass unsere Produktivität gesunken ist. Nicht? Und das ist natürlich etwas, was es zu verhindern gilt. Und das werden wir nicht verhindern, wenn wir die Industrie abziehen lassen, wenn wir genau an der Stelle eben nicht arbeiten. Nicht? Weil dann wird sozusagen die Beschäftigung, die dort ist, die eben ein sehr starkes Produktivitätswachstum aufweist, weil eben dort praktisch technologischer Fortschritt entsteht. Dort entstehen neue Produkte und so weiter. Dort entsteht das Produktivitätswachstum. Wenn wir diesen Teil unserer Wirtschaft ziehen lassen und wenn wir es schaffen würden, die frei werdenden Arbeitskräfte, dass wir sagen, die gehen nicht nur in Rente, sondern wir schichten die jetzt auch um, sage ich mal, in die Dienstleistungsbereiche. Dort entsteht so gut wie kein Produktivitätswachstum. Insbesondere nicht in den Bereichen, die quasi durch die Alterung unserer Bevölkerung florieren werden in den nächsten Jahrzehnten. Pflege zum Beispiel, genau. Das heißt, allein durch die Umschichtung, und das ist ja übrigens schon, was wir beobachten können, wenn wir uns die Zusammensetzung des Beschäftigungsanstieges in den letzten Jahren anschauen, dann sehen wir, dass Beschäftigung eigentlich nur in den Dienstleistungsbereichen und zwar dort nur in den Bereichen, vor allem in den Bereichen Pflege und Gesundheit aufgebaut
beim Staat.
Also das erklärt, genau, also und beim Staat. Genau, und das sind eben genau die Bereiche, wo eben die Produktivität im Grunde genommen ja per Definition irgendwie nicht besonders stark steigt oder eben sehr, sehr schwach ist und wo es auch nicht allzu viele Möglichkeiten gibt, die Produktivität zu steigern. Und dann wird es eben eine Situation sein, wo eben nicht nur das Wachstum insgesamt, sondern eben auch das Pro-Kopf-Wachstum stagnieren wird. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn unser Pro-Kopf-Einkommen eben stagniert, dann wird das Problem sozusagen der Finanzierung unserer Veränderung der Gesellschaft, unserer Alterung, unserer Gesellschaft umso schwieriger zu beantworten sein, weil wir uns dann noch mehr fragen müssen, woher nehmen wir eigentlich die Mehrkosten, die die Alterung unserer Gesellschaft mit sich bringt. Wir können dann sagen, okay, wir kappen eben an den Sozialleistungen oder aber wir verschulden uns und lassen das Problem die nächsten Generationen lösen. Das ist der Konflikt, in dem wir stecken. Also ich glaube, es würde sich lohnen, auf jeden Fall in unsere Industrie, in unseren Standort zu investieren, auch eben vor allem vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen.
Ich habe zwei Fragen dazu. Also zum einen habe ich eine Frage zum Thema Produktivität im Gesundheitsbereich. In Japan werden Roboter eingesetzt in der Pflege. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht in der Pflege auch Produktivitätsfortschritte erzielen könnte, so wir uns kulturell eben auch öffnen für solche Dinge.
Absolut, das ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man Dienstleistungen auch produktiver machen. Wir arbeiten ja auch in gewisser Weise alle in Dienstleistungsbereichen und durch die Verwendung von Datenbanken, von Software, von ChatGPT, wie auch immer, kann es gut sein, dass wir alle produktiver werden. Und natürlich können wir eben auch in der Pflege uns solche Maschinen oder Roboter oder im Gesundheitswesen vorstellen. Ich glaube, insgesamt muss der Weg sein, auch diesen Bereich, gerade diesen öffentlich, staatlich dominierten Bereich, auf jeden Fall zu digitalisieren. Ich glaube, hier gibt es enorm viel Potenzial, was wir heben könnten, wo wir Arbeitsabläufe vereinfachen könnten. Es ist ein hochregulierter Bereich, sehr bürokratielastig und absolut wenig digitalisiert. Also wenn Sie sich das Gesundheits-, das Pflegewesen anschauen, ich denke, hier könnte man schon Produktivitätsfortschritte erzielen. Nicht der Arzt sozusagen, der wieder sich um Patienten kümmern könnte, das wäre wahrscheinlich wesentlich produktiver, als sich den halben Tag mit den Abläufen innerhalb der Klinik, den bürokratischen Abläufen zu beschäftigen. Nicht? Also das sind sicherlich Dinge, wo man unbedingt ansetzen muss. Und das ist ja, wir haben es vorhin nur ganz kurz erwähnt, bei den Standortfaktoren. Also Digitalisierung steht neben all diesen Dingen und Bürokratie steht neben all diesen anderen Dingen mit Lohn- und Energiekosten und Demografie und so weiter auf jeden Fall ganz weit oben in der Liste der To-Dos, wenn es um die Standortfaktoren hier in Deutschland geht. Also hier sind wir garantiert noch nicht mal Mittelfeld, sondern eher Schlusslicht, wenn man sich hier einzelne Rankings anschaut. Natürlich ist das jetzt einfach gesagt, wenn wir hier sitzen und da so drüber reden und sagen, naja, guck mal, in Japan, die machen das so, da gehört ja immer jemand dazu, der dann auch mitspielt. Nicht? Ich meine, die Bevölkerung muss das akzeptieren. Und der Grund, warum wir regulieren und Bürokratie haben und vielleicht auch bei der Digitalisierung nicht vorankommen, hat natürlich auch ein bisschen mit unserer Gesellschaft zu tun. Es ist immer so einfach, das auf die Politik zu schieben und zu sagen, ja, die Politik, die kommt nicht voran. Ne? Die machen immer dies und machen jenes. Die Politik ist ja im Grunde genommen nur ein Abbild in irgendeiner Form unserer Gesellschaft. Die werden ins Parlament gewählt und machen im Idealfall das, was ihre Wähler sich wünschen. Und es ist nun mal nicht so, dass wir hier in Deutschland besonders offen sind, was solche technologischen Veränderungen betrifft. Ne? Es geht uns alles viel zu schnell. Wir haben extrem viele Ängste bei allen möglichen Veränderungen, die hier passieren, gerade im digitalen Bereich. Ganz viele Dinge, versuchen wir immer zu schützen, weil wir sie eben so, wie sie sind, als gut finden und möchten sie eben nicht verändert haben. Und das ist natürlich auf der anderen Seite eben ein Hemmschuh für viele Entwicklungen, die wir eigentlich bräuchten. Also insofern, es ist zu einfach, das der Politik zuzuschreiben. Ich glaube, unsere Gesellschaft muss hier schon auch mit.
Das sehe ich ganz genauso. Zum Abschluss, Sie haben sehr schön dargelegt, Bruttowertschöpfung ist das, was wir gucken müssen. Ab wann würden Sie wirklich die Alarmglocken läuten? Würden Sie das, wenn die Bruttowertschöpfung jetzt einfängt, ein Jahr, zwei Jahre in Folge auch zu sinken, würden Sie dann sagen, ja, jetzt haben wir die Deindustrialisierung oder worauf würden Sie achten?
Ja, die Wertschöpfung ist natürlich am Ende das Ergebnis von Entscheidungen von Unternehmen. Ich glaube, wir sollten natürlich gucken, im strukturellen Wandel gehen Unternehmen verloren. Das sehen wir, Insolvenzen gehen gerade hoch. Wichtig ist natürlich auch, dass neue Unternehmen kommen, dass neue Dinge entstehen. Wir sollten sozusagen diese einzelnen Indikatoren, Produktion, Wertschöpfung, jetzt auch in Kombination mit anderen Dingen betrachten. Wir brauchen Neugründungen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Worauf ich immer sehr stark schaue, das war etwas, was wir bei der chemischen Industrie uns genau angeguckt haben, wo es ja auch schon längere Zeit die Debatte gab, die besonders sehr stark durch die Energiekosten belastet waren. Und wir gesehen haben, wow, die Produktion ist krass eingebrochen, 20% mit der Energiekrise und ist seitdem nicht mehr hochgekommen eigentlich. Also das scheint dort ein dauerhafter Rückgang zu sein. Das sehen wir übrigens auch in den Wertschöpfungszahlen dort. Und wir sehen, dass dort eben Beschäftigungsabbau stattfindet. Das ist etwas, was wir so in dieser Form eigentlich in anderen Industriezweigen noch nicht beobachtet haben. Also, und was ja eben daran liegt, wir haben es ja vorhin beschrieben, nicht? Es wurde ja Beschäftigung aufgebaut eben in anderen Bereichen, die nicht so sehr mit der Produktion, sondern eher mit Forschung und Entwicklung zu tun haben. Aber wenn ich sehe in einem Bereich, dass dort die Produktion und die Beschäftigung zurückgehen, in einer Zeit, wo wir also über Fachkräftemangel ja, und Arbeitskräftemangel im Allgemeinen klagen, wo wir sagen, also lieber gehe ich Kurzarbeit machen und überbrücke die Phase der geringen Aufträge, weil ich weiß, morgen, da kommt dann wieder was und dann werde ich wieder durchstarten. Wenn ich aber sehe, die bauen Beschäftigung ab, und dann sind das für mich schon Signale, dass hier offenbar Teile der Produktion eben verlagert wurden und vermutlich auch nicht mehr zurückkehren. Also gibt verschiedene Dinge, auf die wir gucken müssen. Und es ist natürlich klar, wenn jetzt, ich kann Ihnen jetzt keinen Zeitraum nennen, wir haben, das muss man auch nochmal sagen, das ist natürlich eine, auch im Rückblick historisch betrachtet, eine schon sehr außergewöhnliche Phase. Man kann jetzt sagen, es ist die längste Stagnationsphase, die wir in der Nachkriegsgeschichte haben. Es gab es noch nie, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland 5 Jahre lang wirklich nicht von der Stelle kam. Das hat natürlich auch mit den Krisen zu tun, die wir hinter uns haben. Nicht? Auf die Corona-Krise folgte die Energiekrise. Das sind schon zwei Schwergewichte, die schon den Strukturwandel, der ja da war, auch in der Industrie, also all das, was wir jetzt beschrieben haben, auch in der Automobilindustrie, das hat schon vor 2020 angefangen. Das fängt in den 2010er Jahren an. Dort haben wir gesehen, dass die Automobilindustrie ihre Produktion ins Ausland verlagert hat, aber gleichzeitig die Wertschöpfung eben aufrechterhalten hat. Also das sind ja Prozesse, die schon seit längerem dauern, aber die Krisen haben das natürlich nochmal massiv beschleunigt. Jede Krise für sich, die Corona-Krise am Ende war eine, die unser Konsumverhalten nicht von offline hin zu online ganz massiv verändert haben. Das hat viele Gastronomen in Straucheln gebracht oder auch den Einzelhandel ja massiv unter Druck gesetzt, weil wir seitdem nicht mehr so konsumieren, wie das vorher der Fall war. Hat unsere Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, Homeoffice und so weiter, digitale Kommunikation, wie wir das jetzt gerade eben zum Beispiel betreiben. Dann kam die Energiekrise, die hat ja auch nochmal wirklich diesen Strukturwandel, zumindest in den Bereichen, wo Energie eben ein wichtiger Kostenfaktor ist, massiv beschleunigt. Es ist ja nicht so, dass große energieintensive Industrieunternehmen nicht schon vorher unter den hohen Energiekosten gelitten haben. Die waren ja vorher auch schon vergleichsweise hoch, wenn man es vergleicht mit den USA oder mit irgendwelchen Schwellenländern, da waren die Energiekosten schon immer niedriger. Aber jetzt kam halt nochmal ein Schub hinzu, der hat über 1-2 Jahre angedauert und dann ist die Entscheidung getroffen worden. Also das sind massive Krisen, aus denen wir uns jetzt auch irgendwie erstmal erholen müssen. Ich würde noch keine Prognose wagen. Wir beobachten das regelmäßig. Und ich hoffe, dass das für den Standort gut ausgeht. Ich glaube aber, Voraussetzung dafür ist wirklich, dass die Politik aktiv wird. Also es gibt hier Dinge, die wir verändern müssen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir vor allem keine verlässlichen Entscheidungen treffen, und ich glaube, das ist das, also wenn wir der gescheiterten Ampelkoalition jetzt etwas anlasten können, dann ist es zumindest, dass sie 3 Jahre lang keine verlässliche Politik gemacht haben. Das hat vielleicht in der Corona-Zeit ganz gut funktioniert, über sozusagen Krisenmanagement, aber bei all dem, wo es um wirklich Weichenstellungen geht, wo man sich darauf verlassen können sollte als Unternehmer, auch als Haushalt, wenn es darum geht, eben, ich muss Entscheidungen, Investitionsentscheidungen treffen, die nicht nur jetzt für die nächsten paar Monate relevant sind, sondern wo es mir um die nächsten Jahre geht. Das ist etwas, was diese Politik, diese Regierung vermissen hat lassen und wo wir was ändern müssen. Ansonsten werde auch ich wahrscheinlich meinen Optimismus verlieren.
Um Gottes Willen, das machen wir jetzt zum Abschluss nicht. Wir bleiben optimistisch. Herr Professor Wollmershauser, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Die Erklärung, ich habe es verstanden. Und insofern halten wir den Daumen, dass wir es schaffen, den Standort so frühzeitig auf Vordermann zu bringen, dass uns die Bruttowertschöpfung der Industrie nicht verloren geht. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Soweit mein Gespräch mit Professor Timo Wollmershäuser aus dem Jahr 2024. Leider immer noch hochaktuell. Was haben wir gelernt? Ich denke erstens, Professor Wollmershäuser hatte recht mit seinem Vorbehalt. Er hat gesagt, noch ist die Bruttowertschöpfung nicht so niedergangbefindlich wie die eigentliche Produktion. Ich denke, das noch war berechtigt, denn immer mehr sehen wir, dass tatsächlich auch die Bruttowertschöpfung unter Druck kommt. Zweitens, Professor Heilmann hat den Werkzeugkasten von Professor Wollmershäuser falsch verwendet. Zu sagen, es gibt noch keinen Rückgang, heißt nicht, dass es kein Problem gibt. Drittens, ich bin eher beim DEW. Das will schon was heißen, nachdem ich aber dem Präsidenten des DEW nur selten einer Meinung bin. Wir haben es in der Tat zu tun mit einer deutlichen Investitionsschwäche, mit Bürokratie, mit Verwaltungsversagen und deshalb eben einer Strukturkrise des Standorts Deutschland. Und diese müssen wir angehen. Die Belege aus dem Unternehmen selbst sind eindeutig. BASF sagt, wir verlagern. ThyssenKrupp sagt, wir verlagern. Die ganze Chemieindustrie sagt letztlich, wir verlagern. Und alle sagen, woran es liegt. Energiekosten, Klimakosten, Bürokratiekosten, Sozialkosten. All das wird explizit benannt und die Industrie schreit geradezu nach grundlegenden Reformen. Weshalb auch, letzter Punkt, die politischen Konsequenzen eigentlich eindeutig sind. Wir bräuchten dringend echte Reformen. Leider sind die nicht in Sicht. Soweit die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren. Ich hoffe auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin, genießen Sie den Sommer. Alles Gute, Ihr Daniel Stelter.